Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
Hallo.
Frisch erholt sitzt sie da und strahlt mich an. Und auch
Braun gebrannt,
ja, denn wir kommen gerade frisch aus den Herbstferien und wir hatten dieses Jahr wirklich sehr hohe Ansprüche an unser Reiseziel, ne? Wir wollten einfach mal Ruhe haben. Abseits der Touristenmassen reisen wir ja sonst auch immer, mal diesmal wirklich richtig Ruhe irgendwo.
Wir wollten eigentlich gar nichts machen, ne? Ja. Wir wollten Sonne haben, wir wollten irgendwo hin, wo wir ja für uns sind, wo wir noch schwimmen können, wo wir Sonne haben und
wo
es einfach schön ist.
Die Zeit einfach gemeinsam genießen, ohne viel Trubel, ohne viel Action, einfach mal die Seele baumeln lassen, Bücher lesen, Spiele spielen, mal ins Wasser springen, die Sonne genießen und lecker essen. Und dabei gar nicht so weit reisen, also relativ weit reisen. Und wir sind tatsächlich fündig geworden auf Kreta. Und darüber erzählen wir in dieser Episode.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Der Supporter dieser Folge ist Resmed, mit denen wir jetzt schon seit ein paar Monaten zusammenarbeiten.
Ja, und falls ihr Resmed noch nicht kennengelernt habt, das ist ein Healthcare-Unternehmen, was sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Schlaf populärer zu machen und über das Thema gesunder, guter Schlaf zu informieren.
Ja, man kennt es ja, ne? Alle Leute reden bei Gesundheit über gesundes Essen, gute Ernährung oder Bewegung. Und viele vergessen dabei, wie wichtig doch Schlaf für uns ist, ne?
Genau, man nimmt das so automatisch hin und denkt, ja, ich schlaf halt und alles ist gut. Und ja, dass Schlaf aber sehr wichtig ist für Leistungsfähigkeit im Berufsalltag, im Familienalltag, für die Leistungsfähigkeit im Sport, das wird oft vergessen und viele machen sich da einfach gar keine Gedanken drüber.
Ja, ins Bett gehen, wieder aufstehen, fertig, ne? Aber dabei ist es ja unheimlich wichtig, diese Akkus wieder aufzuladen, damit man richtig gut in den Tag startet und ist doch nichts Nervigeres, als wenn man irgendwie mittags da sitzt und schon wieder irgendwie gähnt und müde ist und dann merkt man es ja auch irgendwie im Job zum Beispiel, dass man dann irgendwie ja unkonzentrierter wird und deswegen ja ist guter Schlaf auf jeden Fall sehr wichtig. Und es gibt einen Artikel bei uns auf dem Blog travelisto.net, wo wir ausführlich über dieses Thema informieren oder aber ihr geht zu der Resmed-Webseite, die heißt deinschlaf-deintag.de und da gibt es viele Tipps und auch wie man wie ihr selber lernen könnt, besser zu schlafen. Und wenn ihr auch mal Lust habt, euer eigenes Schlafverhalten zu analysieren, dann kann man dort ein Schlaftagebuch herunterladen und ja einfach mal schauen, wie man selber so schläft, ne? Und das überwachen und überprüfen. Das ist ganz hilfreich, haben wir selber auch schon ausprobiert.
Ja, ist ganz aufschlussreich. Also da beantwortet man ein paar Fragen, sind aber gar nicht so viele. Also man kann das sehr gut in den Alltag integrieren. Und da gibt es so verschiedene Download-Möglichkeiten und könnt ihr ganz easy machen.
Also ein spannendes Thema zum Thema Schlaf. Und dann können wir auch gleich wieder überleiten zu unserer Kreta-Reise, denn da haben wir auch
gut geschlafen.
Sehr gut geschlafen und kommen, wie gesagt, gut erholt wieder zurück.
Genau, aber bevor wir mit dem Thema Schlaf weitermachen, erzählen wir vielleicht erstmal, wie wir da hingekommen sind, oder?
Ja, der gemeine Griechenland- und Kreta-Besucher würde sich jetzt hier in Deutschland ins Flugzeug setzen und per Direktflug nach Heraklion oder Kania fliegen.
Nicht so wir.
Wir suchen uns gerne den kompliziertesten Weg.
Ja, also nachdem wir in unseren Herbstferien Nordrhein-Westfalen keine einigermaßen günstigen Flüge zu Fürth gefunden haben, hier aus der Nähe, haben wir mal so ein bisschen weiter weggeguckt in anderen Bundesländern und auch Ländern und sind fündig geworden in Brüssel beim Flughafen Charleroi. Ein furchtbarer Flughafen, den wir nicht empfehlen können, aber es gab einen günstigen Flug nicht nach Kreta, sondern zumindest schon mal nach Athen und den haben wir genommen.
Genau, aus Gründen, weil also erstmal können wir das wirklich von Nordrhein-Westfalen empfehlen, mal nicht nur in andere Bundesländer zu schauen, sondern auch in die Nachbarländer nach Benelux, weil von da aus kann man oftmals etwas günstiger fliegen, aber wie du schon gesagt hast, Charleroi
haben wir so ein bisschen an der falschen Stelle gespart, würde ich
sagen. Da sind wir schon zweimal von abgeflogen. Es ist der totale Horrorflughafen. Chaos, völlig unterbesetzt, überfüllt. Es ist total nervig und man kommt völlig fertig. Sitzt man dann im Flieger, wenn man es überhaupt schafft, weil
wenn man im Flieger sitzt, genau.
Sind da Schlangen, stundenlange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen. Totaler Horror. Und dann ist man danach wirklich urlaubsreif. Vielleicht machen sie es auch extra, damit die Leute sich noch mehr auf ihren Urlaub freuen.
Genau. Also wir hatten da allerdings keine Zeit, uns auf den Urlaub zu freuen, sondern wir sind wirklich 1000 Tode gestorben, ob wir es überhaupt noch schaffen. Wir haben es geschafft und eigentlich fing unsere Reise aber schon vorher an. Ne? Wir sind nämlich schon, da unser Flug von 10 Uhr morgens auf 6 Uhr morgens vorverlegt wurde, haben wir uns gedacht, okay, das wird jetzt vielleicht doch ein bisschen knapp, wenn wir von Köln aus an dem Morgen vorher noch nach Brüssel anreisen müssen, nach Charleroi. Und haben uns entschlossen, am Tag vorher schon abends loszufahren und eine Nacht in einem schönen Flughafenhotel zu verbringen, um in Anführungszeichen erst um 4 aufstehen zu müssen und nicht schon um 1.
Ja, wir haben ja der Weg ist das Ziel, oder der Urlaub fängt schon mit der Anreise an, haben wir wörtlich genommen und
haben wir es zumindest versucht, es uns schön zu reden.
Genau, die Anreise ausgedehnt. Es hat aber noch einen anderen Grund gehabt, ne? Und zwar war im Sommer oder bis vor ein paar Wochen gehörte oder zählte Kreta noch zu einem Hochsicherheitsgebiet, ja. Corona bedingt. Und da war uns das dann eben zu unsicher. Und dann haben wir gedacht, komm, wir wollen auf jeden Fall mal nach Griechenland. Das kam bisher bei uns leider irgendwie viel zu kurz, das Land. Und dann lass uns doch schon mal nach Athen fliegen, weil von da aus haben wir dann verschiedene Optionen. Wenn Kreta dann wieder abgestuft wird, dann können wir nach Kreta reisen. Wir könnten aber sonst auch die Peloponnes unsicher machen oder so vielleicht so andere Gebiete auf dem Festland Richtung Thessaloniki oder noch ein paar Inseln so in der Nähe. Es kam zum Glück so, wie wir es uns erhofft hatten. Kreta ist halt abgestuft worden und die Situation hatte sich entspannt, sodass wir dann überlegen mussten, wie kommen wir von Athen nach Kreta.
Genau. Und das haben wir auch gelöst. Wir sind nämlich in Athen gelandet, dann ja schon relativ früh am Morgen. Zeitverschiebung ist eine Stunde, also da ist dann schon eine Stunde später. Und trotzdem hatten wir noch so ein paar Stündchen zu überbrücken, bis unsere Fähre, die wir uns organisiert hatten, aus dem nahen Piräus ablegte nach Kania im Norden Kretas.
Ja, und dann sind wir dann mit dem Bus vom Flughafen in einer einstündigen Fahrt nach Piräus gefahren. Wir hatten ja Zeit, also man muss sich das vorstellen. Ich glaube,
ja.
Durch die Zeitumstellung haben wir sogar zum Glück noch eine Stunde
verloren.
Verloren, weil die. Ne?
Aber wir hatten auch so noch relativ viel Zeit.
Also wir waren, glaube ich, am späten Vormittag waren wir in Piräus und die Fähre ging dann abends um 21 Uhr los und wir hatten dann noch irgendwie so die Vorstellung, dass wir vielleicht mal Piräus angucken könnten oder vielleicht noch einen Abstecher nach Athen machen könnten. Hat leider nicht funktioniert, weil wir einfach unser Gepäck nicht unterbringen konnten.
Ja, wir hatten zwei relativ große, sperrige Koffer dabei und haben dann am Bahnhof gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, am Terminal für die Fähren, aber es war nicht möglich. Und ja, dann saßen wir da halt mit diesen unhandlichen Koffern, die man schieben konnte neben sich her, aber ja, nicht so flexibel damit war. Aber wir haben das Beste draus gemacht und haben den Hafen von Piräus ganz gut kennengelernt, würde ich sagen.
Ja, in- und auswendig kennen wir den jetzt, ne? Ich hatte auch im Internet vorher recherchiert und es gab tatsächlich keine Stellen, wo man Gepäck aufgeben kann oder abgeben kann. Wir hatten auch kurz mal überlegt, ob wir so ein Hop-on-Hop-off, wie heißen die?
Hop-on-Hop-off-Bus.
Ja, ja, Bus nehmen und dann einfach mit dem Gepäck uns da reinsetzen und uns dann durch Athen.
Und halt nicht on und off hoppen, nee, sondern einfach nur neben den Koffern sitzen bleiben.
Genau, einfach stay at the bus, das Prinzip. Und es ist günstiger als jedes Hotel übrigens. Fahren die eigentlich durchgängig 24 Stunden?
Dann ich glaube nicht. Da sonst wären da bestimmt noch ein paar andere schon drauf gekommen.
Ja, und dann hätten wir da eine Tour fahren können. Es gibt nämlich eine Route durch Athen und die wird mit einer Route durch Piräus kombiniert. Und so hätten wir das dann geschickt lösen können. Wir sind geendet in irgendeinem Café im Hafen von Piräus, wo wir in der Sonne saßen. Die Jungs, da war noch so ein kleiner Spielplatz mit Trampolin, da sind die Jungs drauf rumgelaufen.
Ja, so ein Indoor-Spielplatz, ja, ne? Also so eine Spielhölle, was Kinder toll finden und Erwachsene furchtbar.
Genau, sowas gab's.
Und eigentlich war es auch nur bis 10 Jahre. Also ja. Milan war schon 2 Jahre zu alt, aber ja, die freundlichen Griechen haben dann eine Ausnahme für ihn gemacht. Er konnte da auch noch mithüpfen, aber war dann so ein bisschen genervt, weil Saltos durfte er dann doch nicht machen oder so ähnlich. Naja, wir haben die Zeit gut umgekriegt. Anni und ich saßen in der Sonne, haben ein bisschen gelesen, wir haben was gespielt und netterweise konnte man dann auch schon um 18.30 Uhr auf die Fähre. Und ihr glaubt es nicht, wir waren tatsächlich die allerersten Passagiere und wurden auch so begrüßt, also dass wir nicht noch irgendwie einen Blumenstrauß oder ein Uso geschenkt bekommen haben, eigentlich alles, aber wir standen da wirklich wie so die Klischee-Deutschen, die um Punkt 18.30 Uhr schon davor stehen und haben dann noch eine Minute verstreichen lassen, weil es sonst so blöd war. Aber dann waren wir eben um 18.31 Uhr da und wurden auch wirklich begrüßt mit, ja, herzlich willkommen, ihr seid die allerersten Passagiere.
Ja, es war ein bisschen skurril, weil wir kamen da halt auf, da führte so eine, am Eingang so eine Rolltreppe hoch in den Schiffsbauch. Und dann standen dann die Stewards da alle so aufgereiht, als ob sie nur auf uns gewartet hätten und stürmten quasi auf uns zu, nahmen uns die Koffer ab und führten uns dann zu unserer Kabine. Denn wir haben uns natürlich eine Kabine gegönnt. Und man muss dazu sagen, das noch kurz zur Info, wir hätten natürlich auch von Athen nach Chania fliegen können. Aber wir fanden es irgendwie abenteuerlicher, romantischer, schöner und am Ende auch günstiger. Wobei das jetzt der letzte Grund gewesen wäre.
Und Ressourcen sparen da natürlich.
Genau, mit der Fähre zu fahren. Ja. Und ich glaube, wir haben insgesamt für Hin- und Rückfahrt mit einer Vierbettkabine, einer Außenkabine mit Fenster, ich glaube, knapp 200 Euro bezahlt. Das war tatsächlich günstig. Also ich weiß nicht, das Ticket für die Jungs hat jeweils 35 Euro gekostet.
Ja, und das war richtig gemütlich. Mhm. Ne? Also wir hatten da zwei Stockbetten und um nochmal den Rückgriff zum Thema Schlaf zu schaffen. Wir haben da gut geschlafen. Ne? Also man konnte da, obwohl die Zeit jetzt nicht so lang war, von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens kamen wir dort an, haben wir da gut geschlafen. Ne? Also schon einige Stunden und waren relativ erholt dann am nächsten Morgen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir haben uns noch da kurz mal in die Bar unten gesetzt, haben ich glaube, die Jungs haben noch eine Fanta getrunken, ich habe mir ein Bier gegönnt und dann haben wir noch,
ja, noch eine Runde Uno gespielt, genau. Und das war's dann auch.
Und dann, ne, ging's ins Bett.
Die Jungs und ich sind schon eingeschlafen, bevor die Fähre überhaupt abgelegt hat. Also wir haben es noch mal kurz ans aufs Oberdeck geschafft. Da konnte man sogar bis nach Athen sehen und die beleuchtete Akropolis sich anschauen. Also wenn man es schon nicht dorthin schafft, um da mal hochzugehen. Ich war da allerdings auch schon mal vor 20 Jahren und hatte es so ein bisschen enttäuschend irgendwie in Erinnerung, weil da nicht so viel war. Aber von der Fähre aus kann man es zumindest mal aus der Ferne sehen und hat das Gefühl, okay, ich war zwar nicht in Athen, aber ich habe einen Blick drauf erhascht.
Ja, wir haben ja quasi auf der Fähre eine Sightseeing-Tour durch Athen gemacht. Ich glaube, gibt es mehr zu sehen in Athen bestimmt, aber ja, Akropolis ist natürlich das
Akropolis ist das Highlight, ne? Und das haben wir gesehen.
Genau. Ja, ja, und dann sind wir am nächsten Morgen um 6 Uhr angekommen. Und eigentlich war es das jetzt auch schon, weil auf Kreta selber haben wir ja nur Ruhe genossen und das Spannendste war bis jetzt halt eben die Anreise.
Unsere 48 Stunden lange Anreise.
Genau. Aber nein, wir haben ja noch ein bisschen mehr erlebt. Also wir sind dann morgens angekommen, haben uns ein Taxi genommen und haben das uns dann zum Flughafen gefahren hat, weil, wie gesagt, es ist kompliziert gewesen, die Anreise, weil es nur Autovermieter am Flughafen gab. Und da haben wir unseren Wagen entgegengenommen.
Also wir haben auf jeden Fall nicht nur die längste Anreise, sondern die Anreise mit den unterschiedlichsten und meisten Verkehrsmitteln,
genau,
haben wir, glaube ich, geschafft. Ne? Mit Auto, Zug, Flug, Fähre, Taxi,
Bus,
Mietwagen. Ja.
Ja, genau. Da haben wir unseren Wagen abgeholt und sind dann losgefahren. Waren wirklich früh morgens unterwegs, sind Richtung die Küste entlang gefahren und haben dann irgendwann sind wir rechts abgebogen und sind quer über die Insel gefahren.
Ja, erstmal wolltest du ja zum Lidl fahren, ne? Du hattest ja einen Lidl entdeckt, wo du noch einkaufen gehen wolltest.
Ja, weil, und das muss ich sagen, unser Urlaubsziel, das auch wieder aus Gründen, ne? Es ist nicht so, dass ich hier irgendwie, ne? Das hat alles seinen Grund, weil wir hatten ja eben die, wie eingangs gesagt, die hohen Ansprüche. Und die hohen Ansprüche waren, dass wir einen ganz, ganz einsam abgelegenen Ort uns ausgesucht haben.
Und deshalb musstest du vorher nochmal...
Ja, und dann macht es doch Sinn,
einkehren,
dass wir vielleicht vorher so ein bisschen Proviant, ein paar Snacks holen, weil wer weiß, wie einsam es da ist. Hinterher sitzen wir da und haben nur ein Stück Holz, auf dem wir kauen können.
Genau.
Also haben wir ein bisschen was vorher was eingekauft. Und ich habe halt gesehen, es war halt ein Lidl da, in der lag auf dem Weg und da sind wir halt eben angehalten.
Haben wir uns da erstmal eingedeckt.
Und das war dann irgendwann so ein Running Gag, weil mir wurde dann nachgesagt, ich wollte eigentlich meinen Griechenland-Kreta-Urlaub ausschließlich im Lidl verbringen.
Ja.
Die hatten aber sehr leckere griechische Nussriegel.
Sesamriegel
und Nussriegel. Ja, also nach dem Aufenthalt im Lidl, der sehr schön war, sind wir halt eben dann an die Südküste gefahren.
Ja, und das ist auch ein kleines Abenteuer. Also erst sind die Straßen noch so ganz, normale Straßen, man kann da gut langfahren. Und dann am Ende wird es so ein bisschen abenteuerlicher, wobei die Straßen mittlerweile asphaltiert sind. Also man kommt da ganz gut voran, auch mit einem Mietwagen kann man da ganz gut runterfahren. Allerdings sind das ziemliche Serpentinen am Ende und man muss halt so ein bisschen Zeit einplanen. Also Luftlinie ist das gar nicht weit, aber man braucht vom Norden in den Süden schon, ich glaube, gute 2 Stunden sind wir gefahren. Ne? Also genau. Man braucht schon so ein bisschen Zeit und am Ende ist es auch eine Schotterpiste und wenn man so runterguckt, dann denkt man so, okay, ich hoffe, mir kommt jetzt kein Reisebus oder Traktor entgegen oder ein Lastwagen. Kam aber zum Glück nicht. Das ist da so dünn besiedelt. Ein Auto kam uns, glaube ich, entgegen, oder?
Ja, aber die waren ja nicht befestigt, die Straße. Das war eine Schotterpiste und es ging einfach so rasant runter. Und ohne Leitplanke, unsere ohne Unterkunft alles. Hat uns auch den Tipp gegeben, sollten wir im Auto kommen, dann sollten wir schwindelfrei sein.
Also eigentlich stand auf der Internetseite gar nichts von Autoanreise, sondern Anreise mit dem Taxiboot.
Genau, und das muss man sagen. Also unser erster Anlaufpunkt war Sfakia.
Ja, das ist der nächstgrößere Ort, wobei größer relativ ist.
An diesem Namen scheitere ich immer Sfakia. So jetzt hier Sfakia. Und von da aus fahren dann die meisten mit dem Boot weiter und lassen sich dann halt eben in die Nachbarbuchten oder die einsamen Gegenden bringen. Und ich habe aber so einen kleinen Weg entdeckt und dachte, komm, dann können wir auch mit unserem Mietwagen auch direkt dahin fahren.
Ja, und das hat ja auch geklappt.
Genau, wir haben aber dann für 20 Kilometer ungefähr 1 Stunde gebraucht, hatten diverse Ziegen im Weg, die wir sanft zur Seite gedrängelt haben und hatten jetzt natürlich eine traumhafte Aussicht und ein bisschen Thrill, weil es halt eben wirklich rasant runterging und
und eigentlich bräuchte man aber einen Mietwagen da nicht, ne? Also wenn ihr da hinfahren wollt, unsere Bucht hieß Phoenix Bucht, dann könnt ihr auch mit dem Bus von Kania im Norden einfach nach Sfakia fahren und dann mit dem Taxiboot weiter, denn unser Mietwagen, wir waren da eine Woche an der Stelle im Süden Kretas, stand da nur rum, ne? Also man braucht es nicht. Wir haben erst auf dem Hinweg noch gedacht, oh, da kamen wir an so tollen, berühmten Schluchten vorbei und haben gedacht, oh, da können wir nochmal hingehen, ne? Samaria-Bucht und so weiter, Ausflüge machen. Und als wir dann aber auf dieser Schotterpiste waren, haben wir uns so angeschaut, da war ganz klar, wir bewegen uns hier überhaupt nicht mehr weg, bis wir abreisen, weil das einfach keinen Sinn macht, ne, diese Strecke da mehrmals zu fahren.
Es hat uns ja auch genügt und es war ja auch nicht unser Anspruch, jetzt die ganze Insel zu erkunden, sondern wir wollten ja mal zur Ruhe kommen. Wenn ihr unser Reiseleben verfolgt, dann werdet ihr mitbekommen, dass Ruhe nicht zu unseren Stärken gehört, sondern dass wir gerne mal aktiv unterwegs sind, immer Action, viel Programm, aktiv sein. Und da wollten wir uns einmal im Jahr.
Ja, wir heißen ja auch nicht Reiseblog und Reisepodcast für ruhige Familien, sondern für aktive Familien.
Für lahme Familien.
Für Couch-Potatoes. Ja, genau. Nein, wir sind gerne aktiv, aber wir hatten gemerkt, wir brauchen auch mal so einen Urlaub, wo wir Ruhe haben. Den hatten wir auch. Wobei, wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht, erzählen wir gleich noch ein bisschen was.
Wir liegen jetzt nicht einfach nur faul am Strand rum.
Nee, das können wir dann doch nicht.
Die Akkus müssen aufgeladen werden. Und aber trotzdem brauchen wir ein bisschen Unterhaltung und Aktion. Das haben wir auf jeden Fall geschafft.
Und das ist, finde ich, auch das Coole da, ne? Also man ist da einerseits total einsam im Süden Kretas und denkt, da ist gar nichts. Und drumherum sind so Geröllberge, so wirklich total felsige Küstenabschnitte, wo man denkt, da kann man doch nichts unternehmen. Und dann merkt man irgendwann, doch, kann man, da führen Wege lang, da muss man ein bisschen kraxeln. Wir hatten dummerweise unsere Wanderschuhe nicht mit, aber auch mit normalen Turnschuhen haben wir es ganz gut hingekriegt. Und man kann da echt beides haben, also wirklich in dieser kleinen Bucht schwimmen, ausruhen, lesen, spielen, lecker essen und aber auch Ausflüge machen.
Erwähnte ich schon, wie wir auf diese Bucht überhaupt gekommen sind?
Nee,
weil wir hatten ja wirklich eben, um nochmal drauf zurückzukommen, die hohen Ansprüche und dann haben wir halt natürlich im Internet geguckt, gegoogelt, auf üblichen Reisewebseiten, wir haben nach Pensionen geguckt und irgendwie haben wir so richtig was Tolles nicht gefunden. Wir wussten aber, da muss es was geben. Und dann habe ich mir meine berühmte Technik angewendet, mit der ich auch schon sensationelle Strände in Japan entdeckt habe. Und zwar ist das Google Maps.
Wie wir überhaupt rausgefunden haben, dass es in Japan so geile Strände gibt.
Ja, genau, ne? Man geht bei Google Maps einfach ran, zoomt sich die Küste entlang und guckt einfach, geht die Küste entlang und schaut, wo es schön ist und abgelegen in dem Fall. Und dann habe ich irgendwo war so eine kleine Bucht mit so einem weißen Punkt, das war das Häuschen. Da habe ich gesagt, okay, das ist ja eine
das
Pension,
sieht gut aus.
Das ist es, da gehen wir hin. Und tatsächlich habe ich mich mit der Anreise erst am Tag vor unserem Flug beschäftigt, um dann festzustellen, oh, das ist gar nicht so
Anreise
einfach.
Anreise mit dem Taxiboot.
Ja, ne, gar nicht so einfach, da hätte ich das vielleicht irgendwie anders geplant oder wie. Aber egal, so, jetzt hatten wir diese Pension da und da sind so, die haben so 10 Zimmer.
Nee, mehr. 20, 25 würde
ich sagen.
Ach stimmt,
unsere Zimmernummer war mehr. Ja 20, ja. Wir waren die letzte am Gang. Ne, wir hatten ein Vierbettzimmer, es gab halt verschiedene Kategorien, also Größen, ne? Sehr einfach und funktionell eingerichtet, will ich mal sagen. Also es ist jetzt kein Luxushotel und man hat jetzt keinen Fernseher und Minibar, sondern es ist wirklich einfach. Mhm. Aber das braucht man ja auch nicht. Ne? Also wir hatten eine Terrasse, jedes Zimmer hat eine Terrasse zum Meer raus. Wunderbar, traumhafter Blick über die Bucht. Und unten gibt es eine schöne Terrasse überdacht, eine Taverne, wo man wunderbar essen kann.
Ja.
Und dann geht es 2 Meter weiter, links die Treppe runter und dann ist ein kleiner Kiesstrand.
Ja, so eine ganz schöne kleine Bucht und da kann man super schnorcheln, schwimmen. Man muss ja auf Kreta so ein bisschen aufpassen, ne? Da sind viele Strömungen, gerade im Süden. Aber das ist so eine geschützte Bucht, wo man wirklich ohne Probleme schwimmen kann. Ich schwimme ja immer meine Bahnen auch im Meer und ich habe mich da nicht rausgetraut, sondern ich bin dann halt immer raus und wieder zurückgeschwommen, als würde ich im verlängerten Schwimmbad meine Bahnen schwimmen. Und das ging ohne Probleme und die Kinder waren da auch überall im Wasser und haben geschnorchelt und auf den Felsen gespielt. Also das ist eine ganz schöne, geschützte, tolle Bucht.
Ja, der Mian hat sich eine Angel besorgt, ne, das ist aus Bambusstöcken und hat dann tatsächlich auch einen Fisch geangelt.
Matto hatte so einen Kescher, also da gab es einiges, ne, zu fangen.
Genau, Fische.
Seenadeln, ja. Seeigel.
Genau, Garnelen haben sie auch entdeckt. Ne, also die waren da ziemlich busy mit der Bevölkerung des Meeres zu Werke. Es gab aber auch Liegen, ne, da haben wir uns am Strand uns gerne mal hingelegt, ein bisschen gelesen. Das Wetter war ja meistens gut, da kommen wir gleich auch noch zu. Bis abends hatten wir da Sonne und wir konnten einfach die Zeit genießen und das war wirklich schön. Und abends trifft man sich dann in der Taverne und dann gab es so ein paar ausgewählte Gerichte, dann ging immer der Kellner, der Bio herum und hat dann immer erzählt, was es gab. Also eigentlich gab es jeden Tag Ziege oder Lamm, das hat er mir immer angeboten. Ne? Und dann gab es Fisch und verschiedene...
Tzatziki haben wir jeden Tag gegessen als Vorspeise, griechischen Salat.
Und als Nachtisch haben sie immer noch einen Obstteller und so eine kleine Karaffe mit Raki gebracht. Und den Raki, den haben wir zu schätzen gelernt. Also,
den vermissen wir schon ein bisschen.
Ja, war die Karaffe meist... An den ersten Tagen noch relativ voll, haben wir die zurückgehen lassen, war sie, je länger der Urlaub dauerte, wurde sie immer leerer und irgendwann, ja, lernte man ja auch die anderen Leute da kennen, die an den Nachbartischen waren, weil es ist ja halt einfach eine kleine Pension und man kennt sich halt dann.
Und da waren auch ganz viele Stammgäste, die sich untereinander schon kannten, das war eigentlich total nette Atmosphäre, so eine eingeschworene Gemeinschaft, aber wir waren ja neu da und auch wir waren da irgendwie willkommen. Also das war, fand ich sehr nett.
Und dann wird er halt eben mit dem Raki angestoßen, ne?
Ja, und dann haben wir oft abends noch ein paar Spiele gespielt. Mhm. Die Jungs haben da einen Freund gefunden, der vom Alter her genau zwischen den beiden war, also 10. Und die flitzten da noch bis abends zu dritt rum, haben sich irgendwelche Höhlen gebaut. Und wir haben was gespielt und saßen, haben gequatscht. War echt total nett und entspannt.
Genau. Und wenn man aber jetzt mal so ein bisschen flanieren möchte, dann muss man natürlich irgendwie zu Fuß erstmal da hinkommen. Und da geht es in die Nachbarbucht, über den Berg rüber. Das ist, also diese Wege da, das hattest du, glaube ich, eben schon angedeutet, die muss man sich erstmal...
Muss man erstmal finden.
Die finden, weil die sind jetzt nicht so eindeutig. Weil das manchmal muss man gucken, geht man jetzt links rum oder rechts rum, weil... Das ist, ja, da kann man es frei interpretieren, wo jetzt der Weg lang geht, aber man kommt irgendwie über den Berg und auf der anderen Seite ist Lutro.
Und aber falls ihr abends dahin flanieren wollt, dann solltet ihr euch eine Taschenlampe oder eine Stirnlampe mitnehmen. Weil wir haben manchmal abends, wenn wir auf unserer Terrasse saßen, gesehen, dann kamen da so ein paar Karawanen von so leuchtenden Lichtern angelaufen. Wir haben immer gedacht, so, hä, was machen die denn da? Aber mit Licht geht's. Ohne Licht ist wirklich stockduster. Ja. Ne? Also da kommt man nicht weit und das würde ich auch niemandem empfehlen, auch wenn man gute Wanderschuhe dabei hat, das ist so geröllig. Also da sollte man wirklich im Hellen gehen oder eben mit Licht.
Ja, aber nehmt es ist eben mit. Kein planer Weg, sondern nee. man steigt permanent über Steine und es geht auf und ab. Man muss auch eher kraxeln. Eigentlich die ganze Küste entlang muss man eher kraxeln, als dass man spaziert oder wandert.
Ja, und da sind auch viele Wanderer. Ne? Also viele fahren dahin zum Wandern, viele auch eher ältere Leute, wo wir manchmal dachten so, wow, Hut ab, ne, dass sie diese Strecken meistern. Und die haben auch oft Wanderstöcke dabei und gehen dann da die ganze Küste lang. Das ist wirklich toll. Wir haben ja jetzt nur so kleinere Tagestouren gemacht oder noch nicht mal. Aber viele machen da auch wirklich größere Wanderurlaube. Ist echt schön da.
Ich wollte von Lutru erzählen, ne?
Ja.
Da gehen wir über den Berg. Und das ist tatsächlich, das ist so, da gibt es so eine kleine Promenade mit so netten Restaurants und Cafés und einem kleinen Strand. Alles so die weißen Häuser, die sich so an den Hang schmiegen, verschiedene Hotels. Und das war's aber auch. Und das Interessante ist, man kommt da sonst gar nicht hin. Mit dem Auto nicht, weil es liegt so in den Felsen drin. Es gibt keine Straße, die dahin führt. Es gibt einen holprigen, steinigen Weg oder man kommt halt eben von Sfakia mit dem Taxiboot hin.
Einmal haben wir ein Auto da stehen sehen, haben uns gedacht, was macht der hier? Ja. Ne? Wo kommt der her und wo will er hin?
Ja.
Weil man kann da nicht Auto fahren und das ist eben auch das Schöne, wenn man dort ist, dass da autofrei ist und es gibt keine Autos. Nur dieses eine, aber irgendwann war es dann auch wieder weg. Ne?
Ja, wir konnten gerade, da gab es ja auch nur Platz, um sich einmal zu drehen und dann kommt er wieder zurück auf die Fähre. Ich weiß auch nicht. Man weiß es nicht.
Da gibt es ja keine Fähren. Also ich meine, das Taxiboot ist so ein 4 Meter langes Schifflein. Ja.
Mysteriös.
Ein Mysterium.
Ja. Da war es auf jeden Fall sehr schön. Also wenn man da mal so ein bisschen flanieren möchte, dann hat man da durchaus die Möglichkeit, mal über den Berg in die Nachbarbucht zu gehen.
Also wir waren da öfter mal zum Mittagessen. Genau. Da sitzt man direkt an der Promenade, direkt am Wasser und kann dann in vielen Lokalen so hinter der Glasvitrine auswählen, was man essen möchte, was ja für Kinder auch manchmal ganz gut ist, dass sie einfach drauf zeigen können. Und wir haben das dann auch oft verknüpft mit, da gab es so einen Felsen, wo man sich draufsetzen konnte, musste man am besten erst die Schuhe ausziehen, um da hinzukommen. Und von da aus konnte man super schnorcheln und schwimmen. Und die Jungs sind dann immer von diesem Felsen, das war vielleicht so 3-4 Meter hoch, würde ich schätzen, ins Wasser gesprungen, hatten da einen Riesenspaß.
Man konnte auch super schnorcheln. Ja. Ne? Das ist auch eh in der Region toll. Also das Wasser ist glasklar, es gibt viele Fische. Wunderschön. Ne?
Ja.
Ja, in unserem Phoenix in der Bucht, da sind wir dann echt runtergekommen und irgendwann hat das Wetter uns auch dazu animiert, noch weiter runterzukommen und noch uriger zu leben, denn ich glaube, wir hatten 2-3 Tage wirklich nicht so tolles Wetter, konnte man nicht mehr von Sommerverlängern sprechen, das war quasi so ein deutscher Spätsommer mit viel Regen. Und teilweise auch Unwetter. Und da haben die Fischer haben ihre Boote schon in die Nachbarbucht gebracht, weil dort ein befestigter Hafen war, damit die nicht beschädigt werden. Und haben alles verrammelt und dann kam es dann auch das Unwetter.
Stromausfall, genau, Gewitter.
Genau, das hatte zur Folge, dass wir Stromausfall hatten. Dementsprechend hatten wir auch kein Internet und WLAN. Ne? Das war eigentlich ganz gut. Das Internet, muss man auch sagen, wir sind da wirklich abseits. Da gab's, kann man gar nicht von Internet reden. Das war also... Man konnte vielleicht mal kurz eine Nachricht verschicken. Aber das war es dann auch. Also auch da Erholung pur.
Also fahrt nicht dahin, wenn ihr arbeiten wollt und aufs Internet angewiesen seid, dann seid ihr da verkehrt.
Aber das ist ja gerade eben auch das, einfach mal rauszukommen und auch nicht permanent mit der Welt und dem World Wide Web verbunden zu sein. Das hat die Jungs dann auch gar nicht so sehr gestört.
Nee,
das
haben sie gar nicht vermisst, ne?
War aber, was ich ganz urig fand, als wir dann am nächsten Morgen nach dem Unwetter runterkamen in die Taverne und wir wollten frühstücken, dann mussten wir unsere Frühstückswünsche den Speisen anpassen, die man ohne Strom herstellen konnte.
Die hatten zum Glück einen Gasherd.
Ja, ne? Aber man konnte zwar, die hatten
also
immer
Omelette gab es noch.
Ja, genau, Omelette gab es, aber man konnte, die Kaffeemaschine hat nicht funktioniert, die konnten das leckere Brot nicht toasten, was sie sonst immer gemacht haben, ne?
Ja.
Also es war schon
so ist das lustig, halt.
Und so war es auch wirklich einen ganzen Vormittag mal, weil war das Wetter so schlecht, dann saßen wir alle da in der Taverne mit den anderen Gästen, haben gespielt und so und haben uns dann irgendwie so bei Laune gehalten, weil da ging halt gar nichts. Weder Strom noch das Wetter. Ne? Also,
ja, wobei es dann immer irgendwann doch wieder aufklarte und dann sind wir nochmal schnell ins Wasser oder haben uns in die Sonne gesetzt und haben eine Runde gedreht.
Sind zum Beispiel mal in die andere Bucht, in die andere Richtung gegangen und da hatten wir auch mal Pensionen ausfindig gemacht. Mhm. Da ist der Strand nicht ganz so schön, die Bucht ist nicht ganz so praktisch.
Nee, da sind so Felsen, also da kommt man etwas schwerer ins Wasser rein, sah zumindest auch so aus. Ne? Genau. Da waren auch wenig Leute im Wasser.
Aber da gibt es auch kleine Pensionen, ganz urig, die haben alle
mit nur so vier Zimmern, ja, hatte die vier, eine, glaube genau, ich, nur, ne? Ja. So ganz nett, so ein bisschen alternativ, sitzt man auf dem Rasen, mhm, unter Bäumen, hängen so Hängematten, also super nett, aber eben sehr schnell ausgebucht, ne,
und
bei
die
vier
haben
Zimmern.
Alle so ein kleines Café, also, ne, und auch, teilweise auch Selbstversorger, die bauen dann selber an oder ja, ne, schlachten die Ziegen oder was weiß ich. Also das kann man auch immer nett essen. Und da sind wir dann mal so ein bisschen weiter die Küste lang gewandert und haben halt mal geguckt, wo geht denn oder wo führt denn der Wanderweg lang? Und da weiß ich noch, wir waren dann irgendwo.
Ja doch, wir haben ihn gefunden, ja, aber wir konnten es nicht so richtig glauben, ne?
Gegen so eine Treppe, so in den Stein, in den Felsen geschlagen, gegen so Stufen hoch und irgendwann endeten die und dann ging halt einfach nur der Fels halt weiter.
Und da war zwar die Markierung dran, aber wir haben gedacht, das kann ja jetzt nicht der Wanderweg sein.
Genau, also ja. Da sind wir wieder umgekehrt. Dann bin ich mit dem Matto noch in eine Nachbarbucht am Strand entlang gegangen, wo wir aber nasse Füße bekommen.
Wo man aber nur bei Ebbel lang gehen kann.
Mhm. Und das war ganz cool, weil wir sind dann in eine Höhle reingekommen. Und dann sind wir durch in die Höhle reingegangen, die führte quasi vom Strand halt weg und machte quasi eine Biegung und führte dann in eine weitere Bucht. Und das war ganz urig da, ne? Das war richtig Abenteuer. Dann haben wir quasi aus der Höhle dann den Strand angeschaut und das Meer. Das war richtig cool.
Ja.
Und überall waren Ziegen, ne?
Ja, lebendige und nicht mehr lebendige.
Ja, ich hatte das Gefühl, genau, dass das wäre, die Höhle wäre so ein Platz, wo sich
Ziegengrab.
Die Ziegen zum Sterben.
Auf jeden Fall habt ihr da einige Skelette gefunden. Ne?
Genau. Ja, haben wir ne, auch auf Wanderungen. Ja. Also haben uns immer gefragt, sind die irgendwie abgestürzt wahrscheinlich oder warum liegen die halt hier? Ansonsten trifft man die Ziegen halt eben auf der Straße.
Die sind echt überall.
Am Strand und am Ende auch auf dem Teller.
Die laufen einmal in großen Gruppen hin und her und wir haben uns immer gefragt, wo wollen die eigentlich immer hin? Mhm. Dann kommt so eine ganze Karawane in die eine Richtung, dann 5 Minuten später wieder alle in die andere Richtung. Aber ja, die gehören einfach dazu und sind überall. Und in diese Richtung sind wir auch nochmal gewandert, in noch eine Bucht weiter. Das ist die Marmorbucht.
Marmara Beach.
Genau. Und da sind wirklich so Marmorsteine. Und das ist, als wir das erste Mal da waren, war das Meer so aufgewühlt, dass man da wirklich gar nicht ins Wasser gehen konnte. Das hat so getost. Und dann hat uns noch so eine andere Touristin, die mit dem Kajak unterwegs war,
da gestrandet war,
gesagt, geht da nicht rein. Das ist einfach viel zu gefährlich. Und wir haben es auch schon selbst gemerkt. Ne? Das zog so richtig raus und haben den Kindern echt gesagt, nur mit den Füßen und waren auch immer daneben, weil es einfach zu gefährlich war. Und an die Marmara-Bucht sind wir aber nochmal wiedergekommen und da war es zum Glück nicht so tosend, das Wasser, und da konnte man auch wirklich reingehen und da von den Felsen ins Meer springen. Das war super schön.
Ja, zum Glück haben wir da noch ein paar Leute kennengelernt und eine Dame mit ihrem Sohn, die waren schon öfters da.
Ich glaube zum vierten Mal, ne, waren sie schon da.
Und das war natürlich super, weil die hat uns dann, wir sind zusammen dann mal zweimal losgezogen auf Wanderung und die kannte natürlich schon die Wege und da stellt sich heraus, ja, dieser eine Weg, der führt tatsächlich
weiter. Das ist wirklich
weiter,
der Wanderweg.
Und dann waren wir einmal in der Marmara-Bucht, wo es übrigens ein sehr, sehr schönes Café gibt, ne? Und das ist da oben echt ein Traum.
Also die Taverne ohne Namen.
Ja. Ja, die hat doch irgendwie einen Namen mit D jetzt, aber da hing so ein Schild dran und zwar gab es mal irgendwie so ein Award, so Best Beach Café of the World, und da gehörte die irgendwie zu den 10 Besten und damals hat die noch keinen Namen gehabt. Und dann war es so, dann hing das dann da irgendwie das...
Taverne ohne Namen.
Ja genau, in Santorini gab es noch ein anderes griechisches Beach Café und dann das halt, und das ist wirklich traurig.
Oben auf der Klippe, total nett und richtig leckeres Essen. Ne? Die bauen das da selbst an.
Ne?
Echt toll.
So ein Dach aus Weinpflanzen. Ne? Und dann haben die oben noch so 2, 3 Hütten, die man mieten kann, und das muss einfach ein Traum sein, da zu wohnen. Also man guckt
es
da
ist
irgendwie
noch einsamer.
Übers Meer. Ja, und da kommt man also gar nicht, also auch zu Fuß muss man da wirklich hinkraxeln oder halt eben mit dem Boot, und da kann man wirklich super essen, die hatten da ein Angebot, also von Pulpo über Lamm
und frische Säfte,
Omelette, also
super lecker,
also wirklich
und alles frisch, ne? Also
ne?
Wenn du ein Omelette bestellst, dann kommt das wirklich von den Hühnern, die da haben.
Ah ja, genau, die hatten ja im Hinter, da hatten die auch so ein bisschen angebaut, ne? Gemüse, Hühner und so, also es war richtig cool, und das ist am Ende, also dieser Marmara Beach liegt am Ende der Aradena-Schlucht. Und diese Schlucht haben wir ein paar Tage später nochmal ausgiebig erkundet und da waren wir froh, dass wir Unterstützung hatten durch eben die ortskundige Familie, mit der wir dann losgezogen sind. Die Mutter mit ihrem Sohn, die ja schon ein paar Mal da waren, und auf die Idee wären wir gar nicht gekommen. Die kannte nämlich da ein paar Wege, die man ja eben gar nicht als solche identifizieren konnte.
Ja, oder selbst wenn wir auf die Idee gekommen wären, ich hätte mich das ohne Wanderschuh nicht getraut. Also wenn sie nicht gesagt hätte, ist okay, kriegt ihr auch mit Turnschuhen hin, hätte ich mich das nicht getraut, da hoch zu kraxeln. Also erstmal die Wege zu finden und dann, also es ist nicht so ohne, ne? Die waren schon einige Höhenmeter, die wir da zurückgelegt haben und dann rauf und runter, aber es geht, ne? Also wenn man unten steht, denkt man, da kann doch niemals ein Weg hochführen. Und wenn man dann da oben ist, denkt man, ja doch,
ja, es also geht. Man muss sich vorstellen, wir sind halt von der Küste unten, von der Bucht hoch auf den Berg geklettert und zwar eher geklettert oder gekraxelt. Ja. Und dann sind wir an den Rand der Schlucht gekommen und dann gab es irgendwo einen Weg, wo es dann runter in die Schlucht ging. Und von da aus sind wir dann wieder durch die Schlucht.
Ja, und diesen zurück, Abstieg, ne, zu finden in die Schlucht, das war ja nicht so einfach. Ne?
Aber dann ist es natürlich, also erstmal wahnsinnig. Ne? Die ja. Natur und die Landschaft ist halt mega klasse. Ne? Also das ist ja sehr karg und eigentlich sind es nur Bäume, Entschuldigung, nur Steine da. Und wenn dann mal so ein kleines Olivenbäumchen, dann rennen halt überall Ziegen rum. Über einem schweben die Geier, die Ausschau halten, nicht nach uns.
Gestürzten,
ne? Ach so, nach Afrika, danach nach alten Wanderern. Und dann geht's halt in die Schlucht und da muss er halt eben dann zur Schneeschmelze aus den Bergen, muss dann halt irgendwie im Frühjahr, muss dann da der Bach und der
ja, und da ist es dann auch total grün, ne? Da sind dann plötzlich ganz viele Feigenbäume, Olivenbäume, das ist Wahnsinn, ne? Erst nur Geröll und dann plötzlich, ja, wie so eine Oase, total grün.
Super schön. Dementsprechend, also, ne, geht's dann auch über geschliffene Steine entlang, also es ist auch da nicht einfach nur ein Weg, der durch diese Schlucht führt, sondern auch da muss man teilweise richtig klettern und sich runter.
Ja, und ich hatte so Turnschuhe an ohne Profil und bin dann immer über diese geschliffenen Steine so gerutscht und die Jungs hatten hinterher die Hosen, die konnten wir wegwerfen, weil sie oft so auf den Po gerutscht sind, weil das die einfachste Art der Fortbewegung war und dann ja war da manchmal irgendwie ein Stein oder ein Stöckchen im Weg und aber wir sind angekommen, hat geklappt.
Ein Highlight dann eben in der Marmara-Bucht, wo man dann bei normalem Wetter auch ins Wasser gehen konnte. Ne?
Das ist echt toll, ne? Auch als Zielpunkt, ne? Dass man da ins Wasser geht und dann aber auch noch in dieser schönen Taverne was essen kann.
Auf jeden Fall. Also wenn ihr gerne wandert, dann ist das da wirklich ein Paradies. Und wenn man auch mit Kindern unterwegs ist, dann können wir das wirklich empfehlen, weil es eben unterwegs auch sehr viel zu entdecken gibt. Ja. Also es steht halt nochmal eine Ziege rum, man kann die Geier beobachten, es gibt immer spektakuläre Ecken, diese Schluchten sind halt toll und natürlich gibt es auf Kreta Highlight-Schluchten, ne?
Ja.
Und aber eigentlich ist die Aradena-Schlucht, die finde ich schon wirklich sehr, sehr klasse. Es ist halt einfach nicht so voll, weil man da nicht so einfach hinkommt. Ne, andere Schluchten, die bekannten, da kann man sich anstellen und da wartet dann am Ende der Reisebuch, der Bus, der einen wieder zurückführt. Da ist man wirklich ganz für sich und ist wirklich spektakulär und das macht auch den Kindern Spaß. Ja. Und wir haben wirklich viele Menschen getroffen, die sich da mit Wanderführern entlang gehangelt haben und sind dann von Ort zu Ort gewandert. Also da gibt es noch unheimlich viele Strecken, die man da erkunden kann. Mhm. Ja, und da haben wir eben dann insgesamt eine Woche verbracht und insgesamt waren es wenig Familien. Ne? Wir haben vielleicht noch drei andere Familien getroffen mit Kindern.
Also hauptsächlich eher ältere Leute, die da waren. Mhm.
Aber die waren meistens auch ganz entspannt. Also war es nicht so, dass die genervt waren, wenn man damit mit als Familie aufgetaucht ist. Ne? Nee. Es hat auf jeden Fall Potenzial für Familien.
Mhm. Und ja, wir haben den Ort dann schweren Herzens nach einer Woche verlassen und haben schon mal geguckt im Kalender, wann sind denn die nächsten Herbstferien oder wann sind die Osterferien, wann könnte man wiederkommen, weil wir uns total sicher waren, schon direkt dort, ne? Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir da waren, weil es einfach so schön ist, diese Mischung aus entspannen, sich ausruhen, nochmal Sonne tanken und aber auch Ausflüge machen können. Das war echt, war super. Und dann sind wir weitergereist.
Ja, und dann kam das war so ein kleines Kontrastprogramm. Während wir dann da in einer Gegend waren, wo man wirklich die Ruhe hat, sind wir dann zu einem der Hotspots gefahren, weil wir dachten, okay, komm, wir wollen auch mal so ein bisschen.
Wir wollen das einfach mal sehen.
Ne, sehen. Und das ist der Elafonissi-Strand. Der ist halt im Westen der Insel und zählt zu einem der schönsten Strände. Das ist so eine Lagune und man sieht halt überall Postkartenmotive von diesem Traumstrand. Und da haben wir gesagt, komm, da fahren wir mal für 2-3 Tage hin und verbinden das quasi dann mit einer zweiten Station.
Ja, und Luftlinie wäre das auch gar nicht so weit entfernt von der Südküste, aber alle Wege führen über den Norden, über Kanyar. Also man muss erst in den Norden wieder zurückfahren, diese 2 Stunden, und dann nochmal die Küstenstraße in den Westen. Eine andere Verbindungsstrecke gibt es nicht, sodass wir da, ich glaube, 3 Stunden oder so waren wir unterwegs, ne? Muss man schon einplanen. Genau, und dann war der erste Eindruck, also der Strand war echt toll, genauso toll, wie wir uns ihn vorgestellt hatten, aber nach dieser Ruhe im Süden, also mir ging es zumindest so, mir war das am Anfang too much. Ne?
Ja, man hat schon einen Eindruck gekriegt, also natürlich führt da halt auch aus dem Gebirge eine Straße herunter an die Küste und wir kamen so um 16, 17 Uhr an und da kamen uns dann schon Kolonnen von Mietwagen, Kleinwagen entgegen, ne? Und Reisebussen. Da haben wir gedacht, okay, da weiß man ungefähr, was einen da erwartet.
Und wir haben gedacht, okay, es ist Oktober, ne? Die Saison ist schon fast vorbei, da wird es ja nicht mehr so schlimm sein, aber nein, ich meine, wir haben jetzt nicht den Vergleich, vielleicht wart ihr schon mal im Sommer da, dann könnt ihr gerne mal davon berichten, aber ich war schon erstaunt, wie viel auch noch im Oktober da los ist, also echt viel.
Ja, man sieht halt da irgendwie erstmal, wenn man den Strand, also es ist quasi, auf beiden Seiten des Strandes ist halt Meer, ne? Auf der rechten Seite ist halt eine Lagune, das ist wirklich sehr flach, das ist also an der tiefsten Stelle ist es vielleicht kniehoch, ist natürlich super für Kleinkinder, ne? Da rannten halt alle möglichen kleinen Kinder rum, also das ist super entspannt, ne? Dann gab es halt dann überall in Reihe und Glied Liegen mit Sonnenschirmen, es gab so ein paar Bütchen, man konnte da eigentlich zu ganz okayen Preisen sich Snacks holen. Dann gab es natürlich auch so ein paar so Händler, so wo man so Luftmatratzen und so Beachzeugs, ne, Beachball und irgendwelche Strandtücher kaufen konnte oder so kleine.
Oder Voodoo-Puppen-Schlüsselanhänger, wie unsere Jungs sich gekauft haben.
Ja, genau, ne, genau. Mhm. Sowas gab es auch. Also es war in Ordnung, man konnte sich Subs leihen, Kanus, Kajaks. Das klingt jetzt alles so ein bisschen Halligalli. Es war aber trotzdem von der Atmosphäre her relativ ruhig. Und ganz ehrlich, erinnerst du dich noch in Frankreich an die Atlantikküste, da in Mouilly-Plage oder so?
Ja, es war halt nur so krass nach der Südküste. Ne? Also wenn wir es nochmal machen würden, würden wir es umdrehen. Also dann würde ich erst nach Elafonissi fahren. Das würde ich euch auch so raten. Ja. Und dann in die Ruhe, weil so rum. Also ich habe so einen halben bis Tag gebraucht, um mich da erstmal wieder zurechtzufinden, weil es mir einfach zu viele Menschen auf einen Haufen waren. Und das Gute ist aber, wenn man da übernachtet, und das haben wir ja gemacht, wir waren da nochmal 3 Nächte und hatten da eine nette Unterkunft, also auch wieder so es war sogar eine Mini-Wohnung, kann man sagen, ne? Also ein Vierbettzimmer mit so einer Küchenecke.
Und einer schönen Terrasse.
Und dann ging man so ein paar Treppen hoch und hatte eine super geniale Terrasse, nur für uns, mit Meerblick. Da konnte man sogar den Sonnenuntergang sehen, also das war wirklich genial, ne? Und da haben wir auch morgens gefrühstückt, saßen wir da schon in der Sonne mit Blick aufs Meer, das war wirklich toll, ne? Und da war niemand, da waren wir fast ganz alleine.
Es gibt halt bei Elafonissi auch keinen Ort. Es gibt halt zwei Unterkünfte und wir haben uns die eine gesichert, und zwar die quasi die letzte Unterkunft vom Strand. Und dann geht man den Weg runter, ist man vielleicht in 10 Minuten unten am Strand und da geht es dann halt los. Aber auch da, wer dem Rummel entfliehen möchte, da gibt es natürlich Lösungen. Da können wir wirklich empfehlen, geht ein Stück. Ne? Also man kommt halt
geht an der Lagune vorbei.
Genau, geht über die Lagune drüber und dann führt ein Weg halt hin auf die Insel Richtung Leuchtturm. Also da ist dahinter halt eben eine Insel oder jetzt gerade ist sie halt eben mit dem Festland Halbinsel verbunden durch diesen Strand, der von beiden Seiten vom Meer umspült ist. Es gibt aber auch Zeiten, wo halt das Wasser so hoch steht, dass es quasi da keine Verbindung gibt. Da muss man halt eben durch das Wasser warten. Und an dieser Insel, wenn man ein bisschen weiter geht, da gibt es auch noch wunderbare Strände. Mhm. Der Sand ist weiß,
Dünen,
mit so einem rosa Touch, ne, durch so Muscheln und so. Das ist so ganz einzigartig, dass das der so rosa schimmert, ne? Und türkis blaues Wasser, ne?
Ja, und überall so Felsformationen, die aus dem Meer rausragen, also perfekt zum Schnorcheln, aber auch wenn man schwimmen will, so wie ich, das geht auch, also man kann sich da auch einen Weg zwischendurch bahnen. Und da hatten wir wirklich, vor allem am Nachmittag, wenn die letzten Reisebusse abgereist sind, hatten wir da echt unsere Ruhe und die meisten verirren sich eh nicht da hinten hin, wo wir saßen. Da kann man sich auch so ein bisschen in die Dünen reinsetzen und da war es toll. Da konnte man den ganzen Rummel hinter sich vergessen und hat davon gar nichts mehr mitbekommen.
Also ich kann Elafonissi aber empfehlen. Das finde ich, muss man mal gesehen haben. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Strand. Wunderbares Wasser, schöner Sand. Man kann sich auch diesen Trubel geben. Wer Lust hat, alles okay, kann man sich auch hinsetzen. Wie gesagt, es war jetzt keine Kirmesveranstaltung, es war halt einfach nur voller. Man kann sich da hinsetzen oder man geht halt eben weiter und im Idealfall holt man sich auch da direkt die Unterkunft, weil eben viele Ausflügler von der Nordküste kommen, aus den Clubs rüber, einmal so einen Tagesausflug nach Elafonissi machen. Ja. Und die sind aber ab 15, 16 Uhr wieder weg. Und wenn ihr da ein bisschen Ausdauer habt,
dann wird's echt schön.
Dann ist es ein Traum. Dann kann man die Abendsonne genießen. Und oftmals ist es ja dann irgendwie so um 16, 17 Uhr, wenn die Sonne so langsam runtergeht, am Strand, wie ich finde, am schönsten.
Ja. Ne? Dann hat man den Strand für sich allein, ist nicht mehr so heiß. Also da hatten wir nämlich richtig schönes Sommerwetter noch.
Ja.
Da war so 23 Grad, aber wirklich volle Sonne. Und da war es vor allem an den Nachmittagen besonders schön, ja.
Genau.
Und ansonsten haben wir da auch nichts gemacht, ne? Also es waren wirklich zwei ganze schöne Strandtage, die wir da verbracht haben.
Ja, das war auch genau richtig.
Ja.
Ja,
und dann sind wir wieder weitergereist.
Genau, das war die dritte Station. Da sind wir nach Kanya gefahren. Es war die ehemalige Hauptstadt der Insel.
Mhm.
Und ich glaube auch relativ bekannt und berühmt, weil es halt einfach eine wunderbare Altstadt hat mit einem historischen Hafen.
Ja, venezianisch geprägt.
Ja.
Also da merkt man so wirklich die unterschiedlichen Einflüsse der Geschichte Kretas. Also italienisch geprägt, jüdische Einflüsse, osmanische Einflüsse. Also da findet man wirklich alles. Ne? Katholische Kirchen, Synagogen neben Moscheen. Am Hafen, am venezianischen Hafen, denkt man wirklich, man ist in Italien. Also ganz toller Ort, hat 55.000 Einwohner, die Stadt selbst, die Region deutlich mehr. Also es ist schon eine Stadt, würde ich sagen, ne? nicht so ein kleines Städtchen, da ist auch ordentlich was los. Ne? Also auch abends sind die Straßen voll, sitzen alle draußen, essen, feiern ein bisschen, ganz viel Leben, viel los, schöner Ort.
Ich wollte kurz sagen, auf dem Weg dahin haben wir nochmal angehalten an der Küste.
Ich dachte, du wolltest sagen bei Lidl.
Ja,
an der Küste.
An der Küste. Da war ein Lidl gegenüber, weißt du? Ja.
Ja.
Und zwar mussten die Jungs noch einen Corona-Test machen,
genau.
Ne? Weil für den Rückflug. Da haben wir halt vorher nachgeguckt. Und es gibt halt auf der Insel jetzt nicht so viele Stationen, wo man so einen Test machen kann. Und ich hatte halt dann eben kurz vor Kanya eine Kinderarztpraxis gefunden, bei der man halt problemlos einen Test machen konnte. Das war auch super organisiert. Ne, sie waren halt da kurz hin, die hatten so eine Außenstelle, also es ist ja bei schönem Wetter und im Süden, da gibt's halt eben die Teststationen, die sind halt Open Air und das war halt total entspannt, hat 20 Euro gekostet, wir haben dann so ein offizielles Zertifikat bekommen.
Wofür sich zwar keiner interessiert hat, aber ja, ist ja trotzdem ist
es,
gut zu
ja,
haben.
Ja, und du brauchst es, also wir mussten zwar angeben, dass wir eins haben, das hat sich tatsächlich am Ende keiner angeguckt, ne, aber für die Fähre und für den Flug brauchten wir halt dieses Zertifikat, ne, weil die Kinder halt eben nicht geimpft sind. Und
also für Matto hätten wir es noch nicht mal gebraucht, aber haben wir vorsichtshalber auch gemacht. Ne?
Sicher ist sicher, ne? Genau.
Also und das, eigentlich erst ab 12.
Und da haben wir mal so einen Einblick bekommen, das war so ein Küstenort vor Kanya, und da haben wir mal so einen Einblick bekommen, wie so der Norden Kretas ist. Ne? Da war so ein Ferien, wie nennt man denn das?
Ferienresort,
ja, so ein Hotelanlage nebenan. Und das ist nochmal ein komplett anderes Kreta, wie ich finde. Ne? Also da saßen die Leute wirklich um den Pool oder in Reihe an einem Strand. Der war halt auch schön. Das Wasser war auch klar und nett. Aber es war halt einfach nur kerzengrad und da war halt kein Felsen, gar nichts. Es war einfach nur Wasser. Und da finde ich es auch landschaftlich durchaus reizvoll, wenn man sich halt den Norden anschaut. Da ist halt einfach viel mehr geboten. Man kann halt schnorcheln, man hat auch Strände, aber einfach ein bisschen mehr drumherum. Und das ist eher das urige Kreta. Ich will das jetzt gar nicht verurteilen. Es gibt Menschen, die mögen das halt so, aber wenn ihr vielleicht mal ein bisschen Natur, Landschaft und so genießen wollt, ein bisschen was Außergewöhnliches, weil ehrlich gesagt, diese Ferienanlagen, die hätten auch überall auf der Welt sein können. Das wäre total austauschbar gewesen. Ne?
Mhm.
Und wenn man irgendwie was Urtümliches haben will, dann können wir wirklich den Süden empfehlen. Mhm. Ne? Deswegen ganz kurz das noch als Einwurf hier, dass wir auch das mal kurz gesehen haben, bevor wir in Kanya unsicher gemacht haben. Und da haben wir eine Airbnb-Wohnung uns gemietet.
Ja,
und zwar mittendrin
in der Altstadt.
Genau. Ich hatte noch die nette Idee, mit dem Wagen kurz vorzufahren, das Gepäck auszuladen.
Das war aber nicht möglich.
Nee, es waren Gassen. Und wenn man einmal in Kanya war, merkt man, das ist nicht für Autofahrer.
Da durfte man auch gar nicht mit dem Auto langfahren.
Ne? Ging auch gar nicht. Ne? Ja. Also wir haben dann irgendwann geparkt.
War auch nicht nötig.
Und sind die letzten Meter zu Fuß gegangen zu dieser wunderschönen kleinen Wohnung. Mhm. Die war echt cool.
Mittendrin, also wir waren dann abends direkt in der Nachbargasse, waren wir essen und nachts war auch einiges los. So ab 1:30 konnte man, glaube ich, mal schlafen. Da war nämlich so eine, der Jazzclub Boulevard of Broken Dreams um die Ecke. Das war zwar nicht laut, aber da war halt Musik und die haben wir in unserer Wohnung dann auch noch etwas länger gehört und Leute, die da lang liefen und so. Aber war einfach authentisches Leben mitten in der Stadt, kann ja.
Aber zum Glück, also es war jetzt keine Halligalli-Musik, es waren ja paar gute Hits und so, ein paar gute Songs. Also die Musikauswahl war gut, als wäre jetzt irgendwie so ein 90er Jahre Mr. Wayne und hier DJ Bobo und so ein Gedöns gewesen. Das hätte, glaube ich, eher genervt. Das war tatsächlich gediegene Musik, die wirklich gut war, aber war etwas laut. Also diese Wohnungen sind dann doch sehr hellhörig. Genau. Und gerade als man dann eingeschlafen ist, dann haben sich dann am nächsten Morgen die älteren Herrschaften von gegenüber gemeldet. Die haben mich lauthals diskutiert und ich dachte immer, die stehen genau vor unserem Fenster, bis ich irgendwie gemerkt habe, nee, die sitzen einfach in ihrer Wohnung, haben das gegenüber. Fenster offen und die brüllen sich auch gar nicht an, die unterhalten sich einfach nur angeregt. Reden. Und das war wirklich so, als ob die bei uns neben dem Bett sitzen würden. Ne? Aber so ist es halt.
Ja, also nochmal Rückgriff zum Thema Schlaf. Die Schlafqualität war da jetzt nicht so hoch, aber da wir vorher ja schon sehr viel aufgetankt hatten, haben wir auch diesen Tag nach dieser eher kurzen Nacht gut rumbekommen. Wir waren vorher gut aufgeladen, unsere Akkus.
Genau, wir waren jetzt zum Schlafen, aber wir haben dann noch den Wagen zurückgebracht zum Flughafen, den brauchen wir kann ja nicht mehr und dann sind wir da lang gelaufen und es ist natürlich ein Touri-Hotspot, also es ist alles auf Tourismus ausgelegt. Mhm. Es gibt unheimlich viele.
Es gibt die Ledergasse, wenn man sich da irgendwie Schuhe Maß anfertigen möchte oder sich eine Tasche oder Jacke oder was auch immer kaufen will. Viele so Lädchen und so natürlich Eisdielen. Ne? Und es ist wie ein Bazar, alles draußen.
Ne? Ja,
Dann gibt es eine ganz tolle Markthalle, da waren wir auch. Da hat sich Matto nicht nur Pokémon-Karten-Sets gekauft, sondern wir haben da auch so eine kleine nette Taverne gefunden, wo wir gegrillte Sardinen, Tintenfische, Tzatziki, was auch immer, nochmal so alles, was die griechische Küche bietet, und das ist ja einiges, haben wir nochmal am letzten Tag da alles genießen können.
Ja, ein Traum. Sehr lecker. Das finde ich ja in so Markthallen, können wir echt empfehlen.
Das ist halt super authentisch, sitzt man da in so einer offenen kleinen Bude und kriegt die Sachen da frisch gebraten.
Also geht da mal den Seitengang entlang. Ja. Der Hauptgang, da sind halt auch so Souvenirshops, aber Seitengänge, da gibt's dann halt eben so diese Hafen, Markthallen, Tavernen, da gibt's das echt leckere Essen.
Aber ich möchte noch mal eine Lanze brechen zu den Souvenirshops. Da gibt's zwar viele Souvenirläden, aber es war trotzdem irgendwie nicht so trashig, ne? Also man kann da schon auch wirklich gutes Olivenöl kaufen und hier für unseren Nachbarn Raki mitbringen oder Gewürze und so, ne? Also es hat auch irgendwie Spaß gemacht, nachdem wir ja lange abgeschieden gelebt haben in diesen Herbstferien, da wirklich mal, da hat mich das gar nicht mehr genervt, da fand ich das eher schön, dass man da mal so rumschlendern konnte und wir alle vier, ne, sind da ja umgelaufen und haben in den Lädchen mal geguckt, gibt's auch so viele kleine Boutiquen und so, ist echt ganz, also ist schön.
Ja, so ein bisschen Spaß bummeln, gemacht. Ne, und und mal die Lädchen anschauen, das ist doch schön.
Ja.
Und wer möchte, man kann vom Hafen auch aus so Bootstouren machen, da gibt's so, Glasbodenboot oder so ein Pseudo-U-Boot, was da so rumfährt. Da kann man dann halt irgendwie, ich weiß nicht, ich kann die Qualität dieser Fahrten nicht beurteilen, aber es sah irgendwie auf den Fotos ganz nett aus. Wenn man Zeit hat, also kann man da von da aus fahren, dann so ein bisschen das die Meeresböden erkunden. Die fahren dann in den Nachbarbuchten und teilweise bei gutem Wetter oder im Sommer kann man das dann mit so einem Schnorchelausflug auch verbinden. Ne? Also es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man da ist.
Also es gibt auch Stadtstrände. Ne? Mhm. Wir haben auch erst überlegt, ob wir nochmal an den Strand gehen, aber irgendwie war das Wetter dann gar nicht mehr so sonnig und wir haben dann auch überlegt, mit der Rückreise dann irgendwie der nasse Badeanzug und so haben wir dann gelassen. Also wir haben uns eigentlich nur so treiben lassen. Ne? Da war so ein Spielplatz, haben wir gefunden, direkt am Meer, da waren die Jungs dann und sind da einfach 2 Tage rumgeschlendert.
Ja, und dann
war ein schöner Abschluss, fand ich.
Genau, dann irgendwann, als wir dann ausgeschlendert haben, sind wir mit unserem Gepäck zur Bushaltestelle gegangen, vor der Markthalle, und sind dann mit dem Bus zum Hafen gefahren, wo dann wieder unser Schiff gewartet hat. Ne?
Genau, diesmal das war um 22 Uhr und wir waren nicht die Ersten an Bord, aber trotzdem relativ früh. Ich glaube, so um 8 waren wir da, 7:30 vielleicht. Haben uns vorher noch was zu essen geholt, Und ja, haben da unsere Vierbettkabine wieder bezogen mit Außenblick. Die war sogar noch luxuriöser, ne, als die Kabine auf der Hinfahrt.
Das war also eine andere Sphäre, die war auf jeden Fall auch schön. Aber die waren ja auch, die beide Fähren waren in einem super Zustand. Ja. Das war so, der war jetzt nicht irgendwie so ein uralter Onassis Kahn, sondern das war, hatte schon, ja, super Niveau, ne? War schön. Hat sogar einen Pool, war jetzt auch wegen Covid geschlossen. Also gibt es auch eine Bar und Restaurant und einen Laden und alles. Also man kann da schon irgendwie eine gute Zeit haben und vor allen Dingen, also
und wir finden
es halt auch super, wenn man halt irgendwie eine Kabine hat. Und wenn ihr damit mit der Familie reist, können wir es auch echt empfehlen. Es ist nicht so teuer und eine Kabine
als Rückzugsort. Das ist gut investiertes Geld, würde ich sagen.
Ist wirklich, wirklich eine gute Sache. Mhm. Ja, dann sind wir am nächsten Morgen in Piräus angekommen, um 6 Uhr.
Ja.
Dann sind wir ausgestiegen und wir hatten ja vorher schon so ein bisschen, hatten ja Zeit, den Piräus Hafen kennenzulernen, wussten, wo wir hingehen sollten. Und zwar war irgendwie 10 Minuten Fußweg entfernt der Bahnhof. Da sind wir schnurstracks hingegangen, haben uns Tickets geholt.
Da saß auch noch dieselbe Dame am Schalter wie auf der Hinfahrt.
Ja, genau, die saß da genau immer noch. Die hat nämlich vorher mal kurz besucht, mal gefragt, wann und wie da eine Verbindung zum Flughafen besteht. Ja, und dann kam man eine halbe Stunde später oder eine Viertelstunde später, kam halt auch schon der Zug. Wir sind dann eine Stunde zum Flughafen gefahren. Also das, die Rückfahrt ging ein bisschen
komprimierter. Da waren die Anschlüsse etwas besser.
Also das ging auch Hand in Hand und dann waren wir halt dann Flughafen und 2 Stunden später ging der Flug und zu unserem Lieblingsflughafen Charleroi. Zum Glück konnten wir den dann direkt wieder verlassen. Nicht ohne, dass es wie Chaos gab beim Kofferband. Also dieser Flughafen, der ist irgendwie, das ist ja wieder Horror. Aber wir waren ja total entspannt, von daher konnten die uns alle mal.
Er hat zumindest gute Parkplätze, ne? Da stand unser Auto noch.
Ja gut,
dann war das für 2 Wochen abgestellt.
Dass das Auto nach 2 Wochen da immer noch steht.
Ja, da sind wir wieder zurückgefahren und jetzt sind wir wieder hier und schwelgen in Erinnerung.
Ja, und überlegen uns, wann wir das nächste Mal hinfahren, warum wir Griechenland noch gar nicht so sehr auf dem Zettel hatten. Ich glaube, das könnte so ein neuer Wohlfühlort sein. Ich glaube, es gibt da noch mehr zu entdecken und vor allen Dingen auch jenseits des Massentourismus nochmal so ein paar Geheimtipps zu erkunden. Ich glaube, das hat durchaus Potenzial.
Ja. Ja. Also kann sein, dass wir auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Kreta-Episode aufnehmen werden oder vielleicht auch irgendwelche anderen Orte in Griechenland erkunden werden.
Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst bei Apple oder unseren Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr, oh Wunder, keine der weiteren Episoden, die noch in Zukunft folgen werden. Und das wird sicherlich ja noch einiges geben.
Genau.
Ja, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Lust auf Griechenland und Kreta bekommen und konntet noch ein bisschen gefühlt mit Sonne tanken. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Genau, bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.